Ich muss mich bemühen, dass ich das Jahr wegbringe wieder. Aber das schneidest du raus wahrscheinlich.
Na, meistens nuschelst du es in die Wörter rein, dann kann ich es nicht rausschneiden.
Dann bin ich eher so auf Mike Tyson-Ebene unterwegs, wenn ich nuschel. Wahnsinn. Bin wahrscheinlich auch ein Weltstar. Und weiß es bloß noch nicht. Wurde noch nicht entdeckt. Na,
Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
So, Michi. Wir sind ja neuerdings das Ressort der Olympiasieger, muss man ganz klar so sagen.
I feel very Olympic today.
Jetzt haben wir wieder wen da, wen ganz großen, eigentlich einer der größten deutschen Sommersportler, die wir so haben. Und zwar der liebe Ronald Rauer.
Ja, wollte schon fast sagen, Fußballer kann es ja keiner sein, wenn du sagst, größter Fußballer.
Warten wir mal auf die WM. Vielleicht sind wir das ja wieder. Wahrscheinlich nicht. Und zwar der liebe Ronald Rauer, unser erfolgreichster Kanute überhaupt, war bei 5 Olympischen Spielen dabei. Das musste er erstmal schaffen, 5-mal die Leistung so zu bringen, dass du immer im Kader bist. Und hat ja bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Tokio Gold gewonnen. Sein letztes Gold im Viererkanu. Mega spannendes Rennen, ganz kurz vor den Spaniern. Ganz bekannter hat bei der ZDF-Gala Sportler des Jahres im Dezember den Ehrenpreis bekommen. Ziemlich hohe Auszeichnung oder eigentlich eine der höchsten Auszeichnungen, die wir überhaupt vergeben können in Deutschland. Und hat das 5. Mal das silberne Lorbeerblatt im November bekommen und hat eine ganz tolle Rede vom Frank-Walter Steinmeier gehalten, von unserem Bundespräsidenten. Deswegen war mir das so ein Anliegen, dass der mal zu uns kommt, weil das ist nicht nur ein Sportler, der Aufsehen erregt durch seine sportlichen Erfolge, sondern der hat auch richtig was zu sagen, der hat einen hohen Stellenwert und der nutzt auch seine Stimme bisschen über den sportlichen Tellerrand hinaus und hat eben diese ganz tolle Rede gehalten, Thema Sport als Startziel. Auch ein Thema, worüber wir uns auch viel unterhalten und deswegen freue ich mich riesig, dass er sich so gefreut hat, dass wir ihn eingeladen haben. Und was mich so berührt hat, wie ich ihm geschrieben habe, auch eben in Bezug nehmend auf seinen Olympiasieg, hat er gesagt, das ist von uns die schönste Gratulation, die er von allen erhalten hat, weil er so dankbar ist und dass sich so gefreut hat, dass wir auch als österreichisches Hotel oder generell als Österreicher ihm auch so eine Plattform bieten. Was mich echt berührt hat, weil ich denke mir, viel größere Sportler mit mehr Erfolgen haben wir in Deutschland nicht. Es ist schade, dass er aus deutscher Sicht nicht so eine Wertschätzung erhält, wie er die jetzt von uns bekommen hat. Und das ist eben auch was, worüber er auch beim Frank-Walter Steinmeier sich ein bisschen beschwert hat, über die fehlende Wertschätzung als Sportler.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sportbereiche, Branchen, denen nicht die gleiche Wertschätzung und Aufmerksamkeit zuteil wird, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Fußballer oder in Österreich einem Abfahrtskifahrer. Da gibt es halt viele Randsportarten unter Anführungszeichen und das Thema Kanu, Rudern etc. Also viele Sportler, die wir auch schon bei uns eingeladen gehabt haben und zu Gast hatten, haben leider Gottes das Thema. Und was man sieht, was die eigentlich bewegen, auch außerhalb des Sportes, ja, in der Nachwuchsförderung, im Bereich Kinderbetreuung auch, ja. Unglaublich, was da passiert und was das auch für einen sozialen Kit eigentlich auch schafft, ja. Wenn man das nicht hätte, was da an, wie soll ich sagen, man kann das nicht genug wertschätzen, was die quasi nicht nur für ihren eigenen Sport machen, sondern für die ganze Gesellschaft auch übernehmen und tun. Klar, ich glaube, und das ist auch etwas, was mich dann wieder freut, wenn jemand das so positiv aufnimmt und sagt, du, vielen lieben Dank für diese viele Wertschätzung, die uns entgegenbringt und man diese Dankbarkeit auch spürt und merkt, das ist etwas, wo ich sage, okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil wenn jemand das als ja selbstverständlich annehmen würde, wäre es für unser Haus auch der falsche Typ.
Genau so ist es und mich hat's für ihn aber dann so gefreut, dass er unter Tausenden ausgewählt wurde, die Rede zu halten vorm Steinmeier und auch diesen Ehrenpreis jetzt erhalten hat. Und da
völlig,
sieht man ja,
zu Recht, ja,
genau, vielleicht sind wir ja oder vielleicht kehrt sich das gerade ein bisschen. Wir reden auch so oft Wertschätzung Lebensmittel, vielleicht kehrt auch durch Corona so ein bisschen dies Wertschätzung auch für den Sport vielleicht ein bisschen zurück.
Ja, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Themen, die man aktiv jetzt angehen muss.
Ja.
Weil, wie du es richtig sagst, es ist ja nicht nur Corona, es ist auch die weltwirtschaftliche Situation nicht gerade ganz einfache. Ich glaube, das Thema Wertschätzung für Regionalität, das kommt schon die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre sehr intensiv.
Ja.
Das Thema regionale biologische Lebensmittel kommt viel stärker. Dass Menschen sagen, okay, ich bereise mein direktes Umfeld, Sinn eines Urlaubs, ich fliege jetzt nicht mehr irgendwie 12 Stunden irgendwo hin und mache eine Woche Strandurlaub, sondern ich fahre mal in den Harz oder ich fahre mal in den Schwarzwald oder ich fahre mal von mir aus in Österreich und schaue mal was an. Das hat sicherlich zugenommen, das stärkt auch ein gewisses Selbstbewusstsein, einen kleinen Patriotismus für das eigene Land. Ja, das merkt man auch ein bisschen, solange das immer sehr positiv bleibt und nicht übertrieben ist. Und das Thema Wertschätzung für Qualität steigt auch wieder viel, viel, viel intensiver. Und gerade in vielen, vielen Bereichen, die diese Aufmerksamkeit über mediale Präsentation, sei es im Fernsehen oder auch jetzt Übertragung Olympia etc. nicht so stark bekommen, die muss man halt viel, viel stärker in ein anderes Rampenlicht rücken und wir versuchen das halt auch mit unserem Podcast da ein bisschen was zurückzugeben.
Und ich meine, was er auch anspricht, er hat ja auch recht, wenn ich denke, wenn wir die Sommerolympiade uns anschauen, was danach war, ja Riesenenttäuschung insgesamt, was die Medaillenanzahl anging von deutscher Seite. Da wurde dann gewettert.
Ja, ja schon, aber das ist, Sarah, das glaube ich, ist ja in Summe auch falsch, dass man da immer die Erwartungshaltung so hoch schürt und sagt, da braucht man mindestens 40 Medaillen.
Ja, vor allem, ich meine, es passt ja nicht zusammen.
Nein, es passt ja
auch
nicht zusammen.
Auch wenn ich denke, was uns ja die Sportler erzählen, Sporthilfe oder Sportförderung ist ja gefühlt nichts. Also ich meine, das sind ja keine, selbst wenn du einen Olympiasieg hast, bist ja dadurch nicht reich. Aber trotzdem wird so viel erwartet. Und ja, das ist was, was auch der Ronald sagt, das passt jetzt nicht.
Nein, das passt nicht. Und vor allem, du kannst ja nicht die Erwartungshaltung haben, da muss man jetzt mit mindestens 40, 50 Medaillen nach Hause kommen, weil wir tun ja so viel. Ja, in Summe mag das viel wirken, aber für den Einzelnen bleibt ja oft nicht viel hängen. Und das Dramatische ist ja oft viel mehr, was passiert denn nach diesem Sportleben.
Genau.
Ja, da wird man ja in der Regel schon ziemlich unsanft fallen gelassen. Und gerade für viele, die vielleicht nicht mal eine Ausbildung haben, fängt dann der blutige Ernst des Lebens an.
Ja, weil eben als Randsportler hast du die ja mit Mitte 30 oder 40 Jahren kein extrem hohes Vermögen aufgebaut, dass du dein Leben lang nicht mehr arbeiten musst.
Ja, eben. Und du kannst jetzt auch nicht Abitur und Studium so vereinbaren und gleichzeitig Olympiasieger werden. Das funktioniert ja in der Regel nicht, weil der, sag mal, Aufwand, den du hast mit Trainingslagern, was auch immer, einfach zu hoch ist. Da kannst du ja nicht irgendwie nebenbei noch ein Berufs- oder Studiumleben führen, das geht ja gar nicht.
Ja, obwohl, schau dir die Aline an, Rotterfocken, die musste es machen, weil als Ringerin hast du noch weniger Aufmerksamkeit wie als Kanute.
Das ist richtig, aber als
da
Ringer
du
kannst
halt
du, genau, als Ringer, da unterstelle jetzt mal, da kannst du in die Trainingshalle des Nachbarortes fahren, da trainieren.
Ja.
Als Kanute, Ruderer, Skifahrer, was auch immer, ist es ein bisschen schwieriger. Da ist der Aufwand halt einfach auch unglaublich höher.
Ja.
Von der Aufmerksamkeit, die man als Ringer oder Ruderer oder Kanute bekommt, da braucht man jetzt nicht reden, weil die ist nicht groß. Die ist, sagen wir mal, um Olympia herum, um eine Weltmeisterschaft herum natürlich hoch, das ist klar, gerade wenn es mit Medaillen einhergeht, hat man halt mal diese Seconds of Ruhm, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und vor allem, wie viele Sportler sind es denn? Wenn man einmal eine silberne oder eine Bronze bei einer Olympia gemacht hat, dann verblasst das irgendwann wieder. Jetzt beim Raue, der bei 5 Olympiaden dabei war, einige Medaillen mit nach Hause gebracht hat, ist das ganz was anderes. Ja, da hast du ein Standing, da kannst du auch, wie soll ich sagen, als 20, 25 Jahre aktiv in dem Sport verhafteter Mensch ganz anders sprechen. Da darfst du auch mal was kritisieren. Weil da sage ich, der hat sich 25 Jahre das erarbeitet.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, vor 20 Jahren hat ihm wahrscheinlich auch keiner zugehört.
Genauso
auch wenn er mal eine goldene mit nach Hause gebracht hat. Und das ist natürlich schon auch eine schwierige Situation. Aber das findest du überall heute wieder, weil es am Ende des Tages halt immer noch ein Randphänomen bleibt. Ja, und es halt viele Themen und Probleme zu lösen gibt in der Gesellschaft. Und da ist halt Sport vielleicht auf der Agenda nicht ganz immer oben.
Obwohl ich mir denke, und jetzt schauen wir auch, jetzt war Corona und wie schön war es, wie die EM war, wie Olympia war, man hat mal eine Pause. Jeder schwärmt und jeder sagt, man hat eben keine 82 Millionen Virologen in Deutschland, sondern dann hast du halt mal 82 Millionen Fußballtrainer oder
tut auch gut, ja.
es ist ja mal was anderes und Sport lenkt ab. Und wenn man so Großveranstaltungen anschaut, auch was das für Einschaltquoten sind und die Leute brauchen auch mal eine Ablenkung und brauchen auch mal was anderes, wo sie mitfiebern können. Also Sport ist ja schon medial unfassbar präsent.
Ist schon präsent und ich denke mir hin und wieder mal, man müsste das viel stärker nutzen, weil wir reden hin und wieder auch über das Thema Zivilisationskrankheiten. Wir reden oft über das Thema Digitalisierung. Die Menschen verbringen viel zu viel Zeit vor Computern, gehen zum Sport, wenn überhaupt, ins Fitnessstudio.
Gerade auch die Kinder.
Ja, gerade auch Kinder, wo ich dann sage, ja, liebe Freunde der Volksmusik, ja, was ist denn los? Macht die Tür auf, geht's raus, trefft euch mit anderen Menschen, betreibt gemeinsam Sport, bevor euch da, weiß nicht, neben unbekannten Menschen im Fitnessstudio auf eine Laufbahn stellt. Ja. Das ist ja kommunikativ das Letzte, was du irgendwie hast. Alle sitzen dann drin mit ihren iPad und Ohrstöpseln und ja, fahren dann aus der Tiefgarage wieder nach Hause. Und das ist dann ganz weit entfernt von einem gesellschaftlichen Sporterlebnis. Gut, das mag auch gesund sein, aber es ist halt super eintönig und bringt eigentlich gar nicht was.
Ja, und gerade bei Kindern ist es wichtig, dass man die von klein auf schon animiert, sich sportlich zu betätigen. Am besten draußen an der frischen Luft und irgendwas machen.
Genau, irgendwas machen. Und das ist ja dann egal, ob das jetzt Ringen ist, Rudern, Kanufahren, Skifahren, Schwimmen, was der Teufel. Da geht es um viele andere Dinge.
Eben,
da
lernen mit Niederlagen umzugehen, genau, oder bei Teamsportarten mal sich etwas zurücknehmen und auch mal Kompromisse eingehen. Wenn ich denke, was man im Sport alles lernt, das kannst du sonst gerade auch als Kind in anderen Bereichen nicht lernen.
Lernst du nicht. Und für das Thema Sozialisierung ist das ein unglaublich wichtiger Baustein für erfolgreiches Leben.
Ja.
Ich glaube, wenn du in deiner aktiven Karriere als Sportler halbwegs erfolgreich warst, muss ja nicht immer nur die goldene sein, hast du es im nachfolgenden Berufsleben ein bisschen einfacher.
Ja.
Ja. Wobei man unterstellen muss, dass es eigentlich schwerer hat als viele andere, die das Thema Belastung durch Sport nicht hatten. Mit Ausnahme ein paar Weltstars, die halt nach dem Sportleben gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber das ist ja wirklich die Ausnahme, gell?
Ja, das ist wahr.
Ja, und das ist schon spannend, wenn man, ich habe ja auch vorher mich mit ihm kurz unterhalten, er ist ja ein unglaublich sympathischer, eloquenter Typ. Der weiß auch ganz genau, wie der Hase läuft. Du musst ja auch mal sagen, deinem Sport so lange verbunden und treu zu bleiben, ja, ist schon Wahnsinn. Und wenn du Olympia mal gewonnen hast, gute Resultate abgeliefert hast, dich dann wieder zu stellen, dann plötzlich Leute in deinem Boot drin sitzen, wo du sagst, oh, könnten ja fast meine Kinder sein.
Nicht nur fast, sondern könnten meine Kinder
sein. Ja, ist schon irre, ja, was da auch für emotionaler Druck auf einen lastet.
Ja.
Ja, da bist du Vorbild und zeitgleich auch ein bisschen Konkurrent, ja, weil es klar, wenn du als 18-Jähriger im Boot sitzt mit dem Rauer, dann sagst du, es kann ja nicht sein, dass der unterhalte für alte Sack jetzt besser ist als ich.
Ja. Ja?
Da spürst du Druck. Und mit dem so lange umzugehen, ist schon eine Sensation.
Das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, was er mir jetzt erzählt. Du hast ja mit ihm schon gesprochen. Ich freue mich sehr, weil wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um Medaille und um Olympia, sondern auch ein bisschen tiefgründigere, die ganze Sportwertschätzungsnummer.
Weißt du, was das Schöne ist? Das ist wenn wir Gäste zu uns einladen, ja, ob das jetzt aus Kunst, Kultur, Sport, Wirtschaft, was auch immer ist, die verbinden ja immer alle gemeinsam etwas mit Leogang, mit dem Paradies. Und das Schöne ist auch, wie positiv die über uns auch berichten und wie authentisch die das bei uns auch empfinden.
Das ist wahr.
Und das ist auch etwas Schönes, gell? Da ist ja nichts aufgesetzt, ist nichts Übertriebenes dabei, gar nichts.
Und es sind ja auch Themen, die uns ja wirklich interessieren und unsere Hörer auch interessieren. Das ist aus Werbezwecken laden wir den und den jetzt ein, sondern das sind ja, wir schauen uns hier an, wen wir gerne da haben wollen.
Ja, und ist ja auch geil,
wer was zu sagen hat.
Schau, und das sind Menschen, die extrem weit rumkommen. Und wenn so einer dann zu dir sagt, warte, Schicki, bitte doch richtig gut, ist auch was Schönes.
Eben, genau so ist es. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich.
Michi, ja, Sarah, vielen lieben Dank.
Wir hören dir auch uns
viel
beim
Spaß.
Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Danke, dir auch. Ciao.
Lieber Ronald, herzlich willkommen bei uns im Paradies im wunderschönen Leogang. Schön, dass es endlich geklappt hat. War ja ein bisschen schwieriger, aber jetzt bist du endlich da mit deiner Familie. Ja, du bist Deutschlands erfolgreichster Kanute. Hast zwischen 2000 und 2021 zweimal olympisches Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewonnen, bist 16-facher Weltmeister und 17-facher Europameister und durftest bei der letzten Schlussfeier in Tokio die
Fahne tragen. Hast du jetzt alles in deiner Karriere erreicht, was du wolltest? Oder fehlt noch irgendwas?
Nein, ich habe definitiv alles erreicht. Ich hatte auch schon länger alles erreicht, was ich mir so vorgestellt habe. Das ging bei mir gar nicht mehr unbedingt um Medaillen zu sammeln. Das war einfach eine Leidenschaft, die noch da war bei mir, die auch leider viel zu lange gebrannt hat eigentlich. Ich habe jetzt immer gehofft, so in den nächsten Wochen, ob das wirklich ausgeht, das Feuer, ob ich quasi im Frühjahr, wenn die anderen ins Boot steigen, Wettkämpfe fahren, ob ich dann sehr hart zu knabbern habe, ob es mir wirklich leicht fällt. Daher gesagt, das war einfach eine Leidenschaft, die ich sehr, sehr lange gemacht habe oder machen durfte auch vor allen Dingen und bin natürlich sehr stolz, dass ich so erfolgreich auch die ausüben durfte und dass natürlich die Fahne am Ende noch dazu kam, die ich dann in Tokio im Stadion tragen durfte. Das ist für mich natürlich einer der Höhepunkte meiner Karriere gewesen.
Ja, ist das Feuer denn jetzt erloschen oder denkst du dir ab und zu schon, Mist, vielleicht fange ich doch nochmal an?
Ja, ich hoffe noch. Also natürlich, ich merke schon noch, ich bin noch sehr nah dran natürlich, auch an meinen alten Kollegen. Beobachte das auch sehr genau, was da gerade passiert.
Weil die sind ja auch noch alle aktiv.
Die sind alle aktiv, die sind gerade im Trainingslager.
Würden
und auch
dich
da
auch sicher wieder mit ins Boot nehmen.
Das wäre wahrscheinlich so, der Trainer würde das auch befürworten, denke ich. Aber wie gesagt, für mich ist auch die Zeit gekommen, etwas anderes auszuprobieren, auch andere Dinge zu machen. Ich bin neugierig auch auf das, was das Leben noch zu bieten hat. Und auch da bin ich sehr ehrgeizig und werfe mich jetzt wirklich in alles rein, was sich mir so an Türen öffnet und probiere mich einfach aus und versuche auch da die Leidenschaft so zu zeigen und so auszuleben, wie ich das in meinem Sport tun konnte.
Witzig eigentlich, wie bei euch das Sprichwort passt jemanden mit ins Boot holen. Fällt mir nur gerade so ein, man sagt das so oft, aber bei euch passt es eigentlich.
Ja, das Sprichwort kommt ja nicht von ungefähr.
Ja. Ein anderes Thema, wo ich auch mit dir später noch ein bisschen mehr drüber rede. Du hast ja nach deinem Olympiasieg im Kanu-Vierer deine Karriere beendet, wie wir jetzt gesagt haben, warst 23, 25, ich weiß gar nicht wie lange im Spitzensport, je nachdem wann man deklariert, wann Spitzensport anfängt. Aber still ist es ja seitdem um dich nicht geworden. Du hast am 5. November das silberne Lorbeerblatt zum 5. Mal bekommen und hast die Rede halten dürfen für die ganzen Sportler vor unserem Bundespräsidenten, vom Herrn Steinmeier, und hast da eine tolle Dankesrede gehalten, wie ich finde, die eben nicht nur aus Danksagungen bestand, sondern du hast ein bisschen plädiert für in Deutschland Sport als Staatsziel mehr zu integrieren und generell diese Wertigkeit vom Sport ein bisschen wieder zu erhöhen. Und die Rede hat ja schon ein paar Wellen geschlagen, was so medial anging, was ja super war. Jetzt meine Frage, war dir das wichtig, das in diesem Rahmen anzusprechen? Also hast du dir gedacht, boah, so oft stehe ich jetzt vielleicht nicht vor dem Bundespräsidenten und die Chance nutze ich? Oder wie kam das überhaupt zustande, dass du dir dachtest, ja, die Chance nutze ich jetzt?
Ja, absolut. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich war erstmal sehr, sehr stolz, dass ich die Rede halten durfte und es war immer von einer Danksagung die Rede natürlich.
Wer hat denn das bestimmt eigentlich oder wer bestimmt da, wer die Rede halten darf?
Das hatte der DOSB bestimmt.
Okay.
Und genau, unter welchen Kriterien, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde ich ausgewählt und habe das natürlich dankbar angenommen. Es sollte eigentlich eine Dankesrede werden, das ist korrekt, aber mit etwas Abstand zum Sport jetzt auch, die ich jetzt immer mehr oder in anderen Blickwinkeln nicht immer mehr bekomme, werden auch bestimmte Dinge immer klarer und einem immer wichtiger. Und gerade als Familienvater sieht man vielleicht die Dinge noch kritischer, als man sie früher betrachtet hat. Und mir war es einfach wichtig, da nicht nur Danke zu sagen, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, wo vielleicht Schwierigkeiten in den nächsten Jahren entstehen könnten, was den Sport betrifft, aber und vor allen Dingen, und das habe ich ganz deutlich gesagt, auch gesellschaftlich Schwierigkeiten entstehen können. Und das ist mein großes Anliegen, was ich dort angesprochen habe, dass es halt nicht nur um den Sport, nicht nur um Leistungssport geht, sondern auch um die Werte, die der Sport vermittelt und was die Werte dann für die Gesellschaft wiederum zurückgeben können. Und das ist einfach ja viel zu wenig beachtet worden in den letzten Jahren in Deutschland und da könnten wir viel, viel besser drin sein. Und das würde ich mir wünschen, das habe ich angesprochen und würde auch immer wieder dafür plädieren und mein Gewicht da in die Waagschale legen, wenn sich da was ändern würde.
Hast du denn vom Bundespräsidenten schon eine Rückmeldung bekommen?
Persönlich habe ich keine
oder
Rückmeldung
bekommen. Oder von irgendeinem, der da was zu sagen hat.
Ich habe auf jeden Fall ein Zwinkern bekommen. Er saß in der ersten Reihe und wir haben uns direkt in die Augen geschaut, als ich ihn auch darauf angesprochen habe. Und von ihm direkt keine Rückmeldung, aber ich habe aus der Politik schon die eine oder andere Rückmeldung, dass es auf jeden Fall die richtigen Worte war, die ich gewählt habe. Und ich hoffe einfach, dass mit unserer neuen Bundesregierung, die ja etwas sozialpolitischer eingestellt ist, da vielleicht ein bisschen Schwung reinkommt, da auch neue Möglichkeiten entstehen, dass man vielleicht genau dieses Thema nochmal ansprechen kann und aufarbeiten darf zusammen.
Ach, obwohl ja leider im Vorhinein bei der ganzen Wahlkampagne, ich glaube die Grüns waren, auch die Rede davon war, die Sporthilfe ganz einzustellen. Also da ging es ja teilweise in eine ganz andere Richtung wieder.
Das stimmt wiederum. Also wie gesagt, deswegen sage ich es. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht die falschen Wege einschlagen in Deutschland. Und das muss auch allen klar sein, dass, wie gesagt, es nicht nur um Leistungssport geht. Und auch wenn die Sporthilfe da zwar existent ist, um die Elite zu fördern, sage ich mal, braucht man natürlich auch die Elite, um Vorbilder zu stärken, Vorbilder zu schaffen für die jungen Menschen und einfach auch ja den Sport wieder in den Blickpunkt zu rücken, wo Kinder sagen, das mache ich gerne, da würde ich gerne mitmachen. Und das ist doch das, worum es eigentlich geht.
Und was ich mir mal denke, ich kann ja jetzt wirklich nur aus Fansicht sprechen, ob das Olympia ist, ob das irgendwelche Weltmeisterschaften sind, gerade reden wir von einer Fußball-WM oder EM, gerade jetzt in Corona-Zeiten, das tut so gut, weil ich glaube, die FAZ hat damals so schön geschrieben, dann gibt's halt keine 81 Millionen Infizierten, sondern gibt's halt wieder 81 Millionen Fußballtrainer. Dann drehen sich mal die Themen um andere Sachen. Dann geht's mal um freudige Ereignisse und man fiebert mal mit und denkt man nicht an die Nachrichten und denkt man nicht an Corona. Und da sieht man mal, was Sport auch für eine Kraft hat.
Auf jeden
also,
Fall.
Also dass sowas kann eigentlich kein Mensch in Frage stellen.
Ganz genau. Es geht ja Sport, natürlich geht es um sportliche Ertüchtigung, aber es geht auch um soziale Kontakte, es geht um Freundschaften, es geht um so viel mehr. Und ich selber habe es in meiner Familie auch mitbekommen, in der Corona-Zeit, das war eine ganz schon schwere Situation, auch für die Kinder, die teilweise ihre Freunde nicht mehr sehen durften. Und auch mein kleinster Sohn hatte auf einmal Probleme, in den Sportverein zu gehen, als er wieder durfte, weil ihm auf einmal zu viele fremde Menschen um ihn herum waren.
Gott.
Und das sind aber Dinge, die merkt man dann selber irgendwann, wenn man nah dran ist. Und das sind die Sachen aber, die der Sport natürlich bearbeiten kann und die der Sport natürlich unterstützend und wo auch für die Kinder, wo der Sport da sein kann und genau diese Dinge im sozialen Kontext natürlich verarbeiten kann.
Genau so ist es. Also Sport ist, finde ich persönlich, ganz, ganz wichtig. Du hast am 19. Dezember im Zuge der ZDF-Gala Sportler des Jahres noch eine ganz tolle Ehrung bekommen, bedeutende Auszeichnung. Und zwar hat die der Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, die übergeben und hat das begründet mit, nicht durch Medaillen sichtbar, aber mindestens ebenso wertvoll ist der sportliche Teamgeist, mit dem er, also du, stets agiert, seine Mannschaftskollegen motiviert und zu Höchstleistungen angespornt hat. Ja, wie viel hat dir denn jetzt gerade dieser Preis, auch im Rahmen von der Sportler des Jahresgala, da waren ja wirklich von jeglichen Sportarten alle vertreten, Zverev hat bei den Männern Sportler des Jahres gewonnen, VfB Hamburg bei den Damen. Wie viel hat dir jetzt dieser Preis bedeutet, auch im Hinblick, dass man dich eigentlich auch als Vorbild für junge Sportler geehrt hat?
Es war für mich der emotionalste Preis, glaube ich, den ich so bekommen habe in meiner Karriere. Der hat mir sehr, sehr viel bedeutet und der hat mich auch ja sehr, sehr gepackt in diesem Moment, weil es einfach mir gezeigt hat, dass, wie ich Sport sehe, wie ich Sport gelebt habe, auch der richtige Weg war und dass ich damit, wie ich schon gesagt habe, nicht nur Medaillen erringen konnte, sondern vielleicht auch Dinge weitergeben konnte, Werte weitergeben konnte und einfach das auch an die jungen Leute weitergeben und einfach deren zeigen kann, welchen Weg ich gehe und das wurde auch so angenommen. Das ist einfach für mich eine Auszeichnung gewesen, die genau das bestätigt, dass ich, so wie ich Sport gelebt habe, einfach der richtige Weg war.
Und wann hast du erfahren, dass du den kriegst? Wie weit im Voraus erfährt man sowas?
Kurz vorher, also eine Woche vorher habe ich schon gewusst.
Okay.
Das darf ich natürlich nicht so offiziell sagen. Aber es war im Zuge von Corona einfach wichtig zu wissen, wer auf der Gala erscheint und
wie
man
erfährt man das gar nicht vorher.
Nee, ich glaube, sonst ist es tatsächlich an dem Abend erst.
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich gucke das eigentlich jedes Jahr, bin mir jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar
also
nicht.
Also ich habe es zum ersten Mal bekommen, daher kann ich das natürlich nicht aus Erfahrung sagen. Aber natürlich, die anderen Auszeichnungen sind auch alle spontan, das weiß man alles vorher auch nicht. Mhm. Und deswegen gehe ich von aus, dass das normalerweise auch eine spontane Auszeichnung ist. In dem Fall allerdings vorher abgefragt, weil einfach eine Fernsehübertragung natürlich ist und aufgrund von Corona dann schon auch geplant werden musste, wer denn wirklich vor Ort ist und wer nicht.
Ihr wart als Team ja auch nominiert, ne?
Das ist richtig, ja.
Genau, also waren eh auch deine Teamkollegen an dem Abend.
Die waren auch vor Ort.
Mit dir da.
Genau.
Habt ihr einen schönen Abend gehabt oder war bei Corona ein bisschen schwierig?
Ja, und auch da waren natürlich Einschränkungen, aber wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt diese Veranstaltung machen durften und konnten. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass wir mit allen Olympia-Athleten, sag ich mal, die in Tokio dabei waren, überhaupt so zusammenkommen konnten. Und normalerweise hat man ja im Nachgang immer im Olympischen Dorf noch eine gefeiert. Man hat im Deutschen Haus noch gefeiert. Man hat eigentlich überall mal gefeiert gemeinsam. Und das ist ja alles irgendwie ausgefallen. Und das war wirklich die erste Möglichkeit, wo man zusammengekommen ist und auch die Leute vor allen Dingen getroffen hat, die ja auch bei den Spielen in Tokio dabei waren, die aber sofort wieder abreisen musste. Man hat ja diese Karenz gehabt von diesen 3 Tagen. Und das heißt, man hat gar nicht alle alle gesehen dort vor Ort, was natürlich sehr traurig und schade war, aber umso schöner, dass wir die Möglichkeit hatten, dort zusammenzukommen und einfach einen netten Abend zu verbringen, auch wenn er leider um 24 Uhr, glaube ich, war das, oder 1 Uhr enden musste, weil das die Vorschriften so besagt haben. Mhm. Aber bis dahin haben wir die Zeit definitiv genossen alle.
War die Trauer sehr groß, dass er nicht unter den Top 3 war bei der Mannschaft? Ich meine, ja. Die Konkurrenz war auch groß. Unsere Tischtennis-Stars sind super. Unsere Dressur-Equi, ich habe selber ein Pferd, war natürlich auch super, seit 60 Jahren gefühlt, kriegen die immer Gold.
Ja,
und die Bahnrad-Damen waren ja auch super.
Ja, deswegen ist, ich fand auch alle großartig und ich finde es immer sehr, sehr schwer, Goldmedaillenleistung miteinander zu vergleichen. Deswegen habe ich sowieso ja manchmal ein Problem mit solchen Wahlen, weil es nie gerecht ist. Egal wie es ausgeht, ist eigentlich, wird nie allen gerecht, aber ich würde lügen, wenn es mir nicht auch wehgetan hätte, dass wir nicht unter den ersten drei sind. Also ich habe natürlich.
Aber wie oft warst du schon Sportler des Bundeslands Brandenburg? Auch schon einige
schon
Male,
öfter,
oder?
Ja, genau.
Ja, dann.
Schon öfter. Aber mir hat es besonders leid getan für meine drei anderen Kollegen, weil ich schon das Gefühl hatte auch, dass wir zum ersten Mal auch medial ein bisschen mehr Präsenz hatten durch viele kuriose Geschichten, die ja im Vorfeld passiert sind. Zum Beispiel auch das kaputte Boot, was wir hatten. Also wir hatten irgendwie schon auch mehr Aufmerksamkeit, als es normalerweise bei Kanuten der Fall war. Und daher hatte ich schon einfach auch große Hoffnung, dass ich Teil dazu beitragen kann, dass die Jungs mal irgendwo Anerkennung erfahren, die normal nicht so erscheint bei uns als Kanuten. Und da habe ich schon gehofft, dass
wir... Müssen sie in Paris halt wieder gewinnen.
Ja, das müssen sie dann machen.
Wäre doch eh einfach.
Das müssen sie dann machen, genau. Ohne mich, aber ich werde sie anschreien, dass es auch so klappt alles.
Außer die sind im halben Jahr zu langweilig und du bist vielleicht doch wieder dabei.
Mal gucken.
Ging sowas rein körperlich? Wenn du jetzt in 2 Jahren, also sagen wir 2 Jahre vor den Olympischen Spielen, auf einmal sagst, boah, nee, ich will doch nochmal? Ging das noch?
Das weiß ich nicht, weil mein Körper ist ja jedes Jahr für mich ein Rätsel gewesen. Also eigentlich bin ich ja eigentlich schon über den Zenit, was mein Alter betrifft, und meine Kollegen sind ja deutlich jünger als ich. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass mein Körper mir ein Zeichen gibt, dass es nicht mehr geht. Aber ich fühle mich nach wie vor wirklich topfit, ich bin gut drauf, mache auch immer noch viel Sport. Daher weiß nicht, ob es körperlich möglich wäre, das will ich nicht ausschließen. Aber Fakt ist, dass ich einfach damit abgeschlossen habe. Ich habe für mich jetzt einen Punkt gesetzt. Wie du schon sagtest, ich habe alles erreicht und ich bin einfach auch sehr, sehr dankbar und glücklich für das, wie meine Karriere verlaufen ist. Und
dass du noch so gesund bist.
Und dass
und
ich noch
jetzt
so gesund bin.
Und die Zeit
halt
noch so mit deinen das, Jungs genießen kannst.
Genau, und vor allem,
so
dass ich selber entscheiden durfte, wann ich aufhöre. Es kann ja auch anders kommen, dass ich auf Verletzungspech oder so,
genau so ist
dann dazu gezwungen werde. Und daher, ich bin sehr, sehr dankbar, wie es gelaufen ist. Und der Olympiasieg und die Fahnen und alles, was jetzt kam, macht es mir auch sehr, sehr einfach zu sagen, ich verabschiede mich jetzt vom Leistungssport.
Weil du es gerade nochmal angesprochen hast, wie waren eure Reaktionen, als ihr gehört habt, euer Boot ist kaputt?
Ja, es war natürlich eine Katastrophe. Wir waren in Duisburg im Trainingslager und da muss man ein bisschen weiter ausholen eigentlich. Dieses Boot ist ein Resultat aus 4 Jahren wirklich intensive Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Das war wirklich auch für uns speziell konstruiert. Das heißt, auch hätte sich ein Besatzungsmitglied geändert, wäre das auch schon wieder schwierig geworden. Es war wirklich auf die Körpergrößen, auf das Gewicht, auf alles konzipiert und nicht zuletzt wussten wir, dass in Turku schwierige Bedingungen sein würden. Das heißt, es ist ja direkt am Meer gewesen, die Strecke. Und wir haben mit viel Wellen und Wind von vorne rechts gerechnet und genauso, wir haben Glück gehabt, es war nicht ganz so doll windig wie bei den Rudern beispielsweise, aber wir hatten schon auch Bedingungen, die nicht ganz so einfach waren und das Boot war genau für diese Bedingungen konstruiert und wir wussten, was es uns bringt, wenn wir das Boot haben. Also wir wussten, wir haben ja damit auch trainiert und haben uns genau damit vorbereitet. Und das gab es halt nur 2 Mal, dieses Boot. Und 1 lag in Duisburg, mit dem wir uns vorbereitet haben in dem Moment. Und 1 sollte eigentlich im Flieger Richtung Türke sein. War es ja auch, aber ist halt nur in 2 Stücken dort angekommen.
Ah, das ist komplett gebrochen.
Das war fast ganz durch. Also ist ein Gabelstapler quasi reingefahren.
Ja, das.
Und der Rumpf war fast komplett durchgetrennt. Und deswegen war es auch nicht mehr möglich zu reparieren. Also wir haben ja wirklich auch sehr, sehr gute Bootsbauer bei uns an der Hand, die aus allen möglichen Schäden sicherlich noch was hätte machen können. Aber das war unlösbar, diese Aufgabe. Und glücklicherweise war wirklich an dem Abend, wo wir die Nachricht bekommen haben, ist am nächsten Morgen noch ein Flug gegangen. Der letzte dann, der möglich war, um das Boot rechtzeitig nach Turku zu bekommen. Und dann hieß es schnell zum Baumarkt, Knisterfolie holen, alles Mögliche geholt an Verpackungsmaterial. Und dann haben wir daraus ein riesen Sandwich gemacht.
Gott,
und unsere Bootsbauer haben es dann tatsächlich auch zum Flughafen gebracht und begleitet, bis es wirklich ganz in einem Stück im Flugzeug war. Und
hättet ihr sonst gar nicht teilnehmen können?
Doch, sicherlich. Wir haben noch ein anderes Boot auch in Turku gehabt, für den wirklich Worst-Case. Mhm. Aber das macht schon was mit einem, wenn man natürlich nicht in dem Boot sitzt, was man sich, wie gesagt, 4 Jahre lang ausgeklügelt hat und auch da viel Energie einfach auch reingesteckt hat. Und deswegen waren wir sehr, sehr glücklich, dass am Ende das geklappt hat und wir in unserem quasi Ersatzboot zwar, aber in dem, was so gut wie identisch zu unserem Wettkampfboot war. Und ja, war eine heiße Geschichte und hat uns auch eine Menge Kopfschmerzen zerworfen, beziehungsweise auch gerade für unsere Trainer und Betreuer, die haben da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und haben alle schnell reagiert, sodass dann doch ein Happy End bei rauskam.
Aber der arme Gabelstapelfahrer, der war wahrscheinlich genauso geschockt wie ihr.
Ich vermute, als er mitbekommen hat, was er da kaputt gemacht hat, auch was die Medien daraus gemacht haben, hat er dann hoffentlich ein kleines schlechtes Gewissen gehabt. Man behauptet ja, also der Running Gag war ja bei uns, also unsere Dauerrivalen waren ja die Spanier.
Ja, ja.
Und der Running Gag war ja bei uns, dass es ein spanischer Gabelstaplerfahrer war, daher.
Seol, der hat den angeheuert und hat einen. Ah, Wahnsinn. Ja, gehen wir in der Zeit was zurück. Du bist 1981 in West-Berlin geboren. Wann saßt du dann das erste Mal in einem Kanuboot?
Also genau kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall, bevor ich schwimmen konnte. Und ich glaube, es gibt Fotos, da war ich so, ich glaube, 2,5, 3 Jahre. Wo ich noch herrliche Schwimmflügel, diese herrlich leuchtenden orangen Schwimmflügel am Arm habe und in meinem Boot, was es heute noch existiert, den kleinen blauen Wal, meine ersten Paddelschläge gemacht habe, was meine Söhne heute gerade benutzen. Also es wurde dann von Generation zu Generation weitergegeben. Aber ich habe den Sport gewählt, einfach weil ich auch sehr, sehr gerne im Verein war damals. Einfach, ich hatte eine total coole Jugendkindertruppe.
Ja, aber wie kommt man als Kind? Man sagt ja nicht, Mama, Papa, ich will jetzt in so ein Boot.
Eltern. Meine Eltern waren Kanu.
Waren die? Ach, die waren auch Kanu. Okay.
Genau. Und ja, wie es dann so ist, man verbringt viel Zeit im Verein.
Überall im Kader ist es überall.
Genau.
Okay.
Das ist, also man wird da meistens irgendwie, glaube ich, ein bisschen verpflanzt, was das betrifft. Und wenn dann das Umfeld stimmt, das hat bei mir extrem gestimmt. Wie gesagt, das war eine total coole Kindergruppe, wo ich einfach auch gerne war. Ich bin heute noch mit den meisten befreundet.
Okay.
Und toll. Daher ist das wirklich auch eine Basis gewesen, die es mir leicht gemacht hat, da auch mich viel mit dem Sport zu beschäftigen.
Okay, na dann ist klar. Und deine Kinder saßen auch schon im blauen Wal, habe ich gehört.
Die saßen auch schon im blauen Wal, die können das ganz gut eigentlich.
Aber für die ist jetzt trotzdem nicht, dass die das unbedingt machen wollen.
Ja, also
sie schließen es noch nicht aus,
nein,
aber
also
es gibt noch andere.
Das ist bei uns auch gar kein Thema, also wir wollen daraus auch gar kein Thema machen aktuell. Im Moment, der Kleine macht Judo, der Große spielt Fußball. Uns geht es einfach darum.
Sind die dann gar nicht im Kanuverband?
Also die sind im Verein ab und zu mal, klar, wenn ich auch da bin. Oder unser Opa hat einen Kanuladen, also der Opa von den beiden Jungs, mein Schwiegerpapa. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass immer mal ein Boot da liegt für die Kinder. Die können das wirklich gut, die machen das auch total gerne, aber die sehen da drin noch keinen Sport, den sie tagtäglich betreiben wollen. Das ist auch gut so, das versuchen wir auch wirklich so beizubehalten, weil wir einfach auch glücklich sind, dass sie verschiedene Erfahrungen machen und uns ist einfach wichtig, dass sie ja in einem guten Umfeld die Werte des Sports lernen, auch den sozialen Umgang miteinander und da spielt es im Moment einfach gar keine Rolle, welchen Sport sie da betreiben, sondern Hauptsache, dass sie irgendwo gut aufgehoben sind und in der Gruppe da gut im sozialen Gefüge einfach funktionieren.
Okay, du warst ja dann im Laufe deiner Karriere in verschiedenen Typen von Booten, also Einer, Zweier, Vierer am Weg. Hast du irgendeine Präferenz, irgendwas, was du immer am liebsten gemacht hast? Ich meine, da ist ja eigentlich dann die Wahl, alleine oder lieber im Team?
Also ich glaube, für mich hat jede Disziplin so seinen Reiz gehabt einfach. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich zum Ende im Vierer saß, weil das so zum Ende meiner Karriere einfach eine ganz tolle Aufgabe war, so ein Team zu formieren, das zusammenzuhalten, miteinander zu arbeiten auch, also wirklich auch sich aufeinander einzulassen, aber auch sehr, sehr kritisch miteinander umzugehen. Das sind Dinge, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, aber meine Zeit im Einer will ich nicht missen, weil das ist auch was, wo man viel über sich selber lernt, wo man viel lernt, sich selber mit mir auseinanderzusetzen, auch kritisch. Ne? Wie gesagt, der Zweier ist quasi das auch ein Kleingefüge gewesen an Team, was aber ein bisschen einfacher ist als ein Vierer. Zwei Leute über einen Kamm zu kriegen, ist immer deutlich einfacher als vier, habe ich jedenfalls festgestellt in den letzten 5 Jahren. Aber wie gesagt, das hat alles irgendwo für mich seinen Reiz gehabt und ich bin einfach froh, dass ich alle Möglichkeiten irgendwie ausprobieren durfte und konnte. Und ich will keins der Disziplinen missen, auf jeden Fall.
Bist du mal in so einem Ruderachter mitgefahren?
Wurde ich kurz noch erst gefragt. Tatsächlich saß ich noch nie in einem Ruderboot, aber würde ich gerne mal probieren. Also würde
mich
auch interessieren.
Weil das ist eigentlich auch so eine deutsche Institution irgendwie.
Genau, also das ist ja auch so eine kleine, eher spaßige Rivalität, die wir miteinander pflegen. Also das ist ja so.
Ach so, echt, so, oder?
Ja, aber nur Spaß natürlich. Okay. Ist immer so, man neckt sich da.
Ja, aber ihr wart erfolgreicher als die Ruderer in Tokio.
Deutlich auf jeden Fall, das kann man auch nochmal ganz deutlich so sagen. Also schönen Gruß an die Ruderer.
Noch einiges lernen.
Nein, also ich würde aber gerne mal in einem Ruderboot sitzen, weil mich das einfach auch interessiert, wie sich das anfühlt.
Ach witzig, ich hätte jetzt gedacht, hätte sich vielleicht mal untereinander vor Corona oder sowas ergeben. Der Wechsel von diesem Ruder-Vierer, von der Disziplin von 1000 auf 500 Meter, hast du gesagt, war für dich auch ein ausschlaggebender Punkt, warum dich das nochmal so interessiert hat und auch ein Punkt war, warum du weitermachen wolltest. Kräftemäßig und taktisch habe ich mich jetzt eingelesen, sehr anspruchsvoll, weil das einfach 500 Meter eine ziemlich anspruchsvolle Distanz ist. Hattet ihr euch vorm Rennen in Tokio einen fixen Rennplan zurechtgelegt? Weil du, habe ich auch erfahren, am zweiten Platz warst ja ein bisschen dafür zuständig für die Taktik. Oder kann man sich überhaupt einen Rennplan vor so einem Rennen zurechtlegen oder muss man da immer intuitiv auf die Situation und auch auf die Konkurrenten reagieren?
Sowohl als auch. Also natürlich versucht man sich einen Rennplan zusammenzulegen und man weiß natürlich auch seine eigenen Stärken, weiß aber auch die Stärken seiner Gegner und das versucht man natürlich auch für den Kopf möglichst so zu bespielen, dass der Gegner gar nicht erst mental groß wird während des Rennens, sage ich mal. Wir hatten einen ganz klaren Rennplan und der war einfach möglichst die Spanier möglichst lange unter Druck zu setzen, weil die Spanier wissen, dass wir einen sehr, sehr guten Endspurt haben, dass das unsere absolute Stärke ist, dass wir auf den letzten 150 Meter eigentlich nicht zu schlagen sind in der Welt. Das Ziel von den Spaniern war, das wussten wir eigentlich vorher, ein Fluchtrennen zu starten und wir haben wirklich versucht, da mit Gewalt dran zu bleiben und wir wussten, wenn wir vor unserem Endspurt nur einen gewissen Rückstand haben, dass wir einen Rückstand haben, das war auch fest eingeplant, das war auch so gewollt. Wir wussten aber...
Dankeschön, aus Fansicht war das nicht so geil.
Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist eine rein taktische Geschichte einfach. Mhm. Aber die Spanier wussten auch genau, wenn sie keinen Vorsprung haben, der ausreicht, dass es ganz, ganz eng hinten raus wird. Und das ist dann unser psychischer Vorteil, den wir haben einfach, wenn die merken, wir sind auf gleicher Höhe, dann knackt es bei denen eigentlich im Kopf, weil sie wissen, wir haben die höhere Geschwindigkeit. Und das ist so, wie gesagt, das sind viele, viele Etappenziele, die wir haben auf diesen 500 Meter, wo wir genau wissen, wo müssen wir liegen, was müssen wir dann tun.
Wie viel siehst du von den Konkurrenten beim Rennen selber?
Ja, das ist sehr intuitiv. Ich kann natürlich nicht rübergucken, aber gerade, das wird ja durch die Vorläufe eigentlich so gesetzt, dass die Schnellsten dann auch in der Mitte stehen. Und daher standen wir auch direkt neben den Spaniern in dem Moment.
Aus dem Blickwinkel sieht man das.
Genau, ich habe das dann intuitiv aus dem Blickwinkel, wo wir liegen. Daher kann man das einigermaßen gut einschätzen. Sogar auf ein paar Zentimeter genau im Ziel. Und,
können das die Jüngeren auch schon oder sagst du oder kannst du das eigentlich nur aufgrund der Erfahrung?
Nee, ich glaube, das können Jüngere auch. Okay. Was schwer ist und wo sicherlich die Erfahrung dazu kommt, ist einfach den Rennverlauf einzuschätzen und auch das Selbstvertrauen zu haben, nicht nervös zu werden, die Spanier vorzulassen und dann sich auf seine Stärken zu besinnen. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung getragen. Da haben die Jungs sich auf mich verlassen, dass ich auch die Kommandos zur rechten Zeit gebe. Und wie man am Ende gesehen hat, habe ich Glück gehabt und es hat genau gepasst.
Ja, ging ja Gott sei Dank auf. Habt ihr dann gewonnen? Die Spanier waren extrem traurig. Also war schon Wahnsinn eigentlich. Habt nur ihr euch gefreut?
Nein, ich glaube, natürlich ist man nach so einem Duell schon traurig. Sie hätten
ich
natürlich auch.
Immer olympische Medaille ist doch olympische Medaille, oder?
Ja, natürlich. Aber wenn man knapp an der Goldmedaille dran ist, auch 4 Jahre lang, und das waren sie immer, die waren zwar immer Zweiter hinter uns, aber immer, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und natürlich ist man dann, man hat, wenn man sich vorbereitet, immer dieses Ziel, olympisches Gold zu bringen. Das muss auch so sein, das spielt sich jeden Tag im Training ab, jeden Tag im Kopf spielt sich das ab. Und das Ziel muss auch so sein im Kopf, weil sonst hat es keinen Sinn, an den Start zu gehen. Und es ist natürlich so, wenn die dann über die Ziellinie fahren und das Ziel, was sie quasi sich erarbeitet haben, auch von der Motivation her im Kopf zu haben, wird nicht erreicht, dann ist man natürlich erstmal enttäuscht. Aber ich glaube, dass sie mit dem zweiten Platz dann letztendlich auch zufrieden waren und es uns auch gegönnt haben. Aber wir sind zwar sehr, sehr harte Rivalen, aber wir sind auch sehr, sehr gut befreundet, sage ich mal. Und schätzen unsere Leistung gegenseitig sehr. Und ich bin auch sehr froh, dass das Rennen so verlaufen ist, wie es jetzt in Tokio verlaufen ist. Weil, wie gesagt, das war ein Duell auf Augenhöhe. Das war für den Zuschauer sehr, sehr spannend. Und ich glaube, jeder hat wirklich auch das an Rennen gezeigt, was er verdient hat. Und das war jetzt wirklich einfach auch ein Finale, was in einem olympischen Finale gerecht wurde und auch vor allen Dingen in 4 Jahren davor. Und daher waren wir, glaube ich, beide Teams waren sehr, sehr dankbar für dieses große Finale, für das große Battle, was dann letztendlich glücklicherweise zu unseren Gunsten ausging.
Aber da ist auch jeder Sportler anders. Wenn ich jetzt an die Aline denke, sie sagt, sie hat eigentlich nur Gold gewonnen, weil ihr wurscht, ist jetzt das falsche Wort, aber sie war so dankbar, weil ihr Ziel war eine olympische Medaille und wie sie dann also Silber fix hatte, weil sie im Finale stand. Sie gesagt, ist sie so dermaßen locker rangegangen, weil sie eigentlich gesagt hat, Silber ist so bombastisch. Jetzt kann es eigentlich, ob jetzt Gold oder Silber, ist schon fast irgendwie egal. Wie gesagt, das war bei ihr sicher der ausschlaggebende Punkt, warum sie gewonnen hat.
Habe ich mich mit ihr auch im Vorfeld mal drüber unterhalten. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Vorleistung. Ich meine, wir sind im Vorfeld 4-mal in Folge Weltmeister geworden Und es war ja Quatsch zu sagen, okay, im Olympischen Rennen wäre uns eine Silbermedaille genug gewesen. Denn man
wäre
ja
auch ganz Deutschland nicht genug
gewesen. Das außerdem. Aber man will
muss,
ja,
man, na, muss man auch dazu sagen, der Druck ist
der
ja
Druck
ganz
war schon
anderer
enorm.
Auf Sportler wie euch, wie auf Nalin. Da hat ja keiner im Vorfeld gesagt, na, die muss im Ringen Gold gewinnen. Oder bei einer Ricarda, die muss Gold gewinnen.
Das stimmt, aber ja, das haben wir uns erarbeitet. Auch den Druck haben wir uns auch selber gemacht. Und da sind wir eigentlich immer offen mit umgegangen.
Okay.
Wie gesagt, das war einfach auch nur eine logische Konsequenz aus der Vorleistung, die wir gebracht haben. Und es war ja Quatsch, wenn man sagt, gerade im Olympischen Jahr würde ein Platz weniger dann auch
aber
ausreichen.
Gott sei Dank geht sowas dann gut. Weil ich will mir dann nicht vorstellen, wie nach 5 Jahren Vorbereitung auf sowas auf einmal nicht gut ginge. Und man wird vielleicht nur Dritter oder Vierter.
Definitiv, da ist auch, ich glaube, das hat man auch auf den Bildern gesehen, bei der Zieldurchfahrt ist viel von uns abgefallen.
Ja.
Da kommt auch noch die ganze Corona-Phase dazu, wo wir wirklich auch viel füreinander, miteinander arbeiten mussten, um einfach auch füreinander da zu sein. Und dann dieser Druck, der vorher da war, mit dem Boot und so weiter, da war wirklich viel, was in unseren Köpfen passiert ist. Und da ist in dem Moment, wo wir die Ziellinie überquert haben, ist nicht nur die Goldmedaille da gewesen, sondern auch ein Riesenbrocken natürlich von uns abgefallen.
Musstest du dann auch quasi rausschreiben.
Das musste dann raus. Also auch für mich war das einfach ein Moment auch der Erlösung.
Ja,
das muss man
ganz klar
sagen. Ich kann
mir so einen mentalen Druck gar nicht vorstellen. Wir reden auch auf der Arbeit im Büro ganz viel über sowas, weil ich finde eben auch, was die Profisportler mental leisten, muss man auch mental erstmal schaffen. Also nicht nur körperlich, sondern auch mit diesem Druck umgehen.
Klar, da hat jeder seinen anderen Wege natürlich oder seinen eigenen Wege.
Haben wir auch mit den Biathleten gesprochen, ob das jetzt Sven Fischer oder österreichischen Damen waren. Da hast du es in Deutschland auch nicht leicht. Das ist dann der Unterschied zwischen Randsport und bekannten Sportarten. Als Biathlet oder im Biathlonsport sind ganz andere Anforderungen da, wie jetzt beim Ringen oder Bogenschießen oder Curling oder was auch immer. Damit muss man auch erstmal umgehen. Man ist zwar medial präsenter und die Sportart ist präsenter, aber ob das immer so ein Vorteil ist, ist dann auch die Frage.
Das ist richtig. Wiederum ist es bei uns so. Natürlich sind wir nicht ganz so präsent, aber wir wissen, wir sind nur präsent, wenn wir gewinnen.
Ja, ja,
das ist natürlich.
Natürlich.
Damit müssen wir dann auch leben und das beinhaltet natürlich auch die Förderung für die ganzen nächsten 4 Jahre. Ob es uns gut geht, ob wir unseren Sport so ausüben können, wie wir es gerne möchten, das hängt alles von diesem einen Moment ab.
Genau.
Und das ist wiederum der Nachteil, wenn man nicht so bekannt ist. Das
sieht
hat alles
man jetzt
wieder.
Beim Biathlon, auf einmal wird nicht mehr jedes Rennen übertragen. War vor ein paar Jahren, 2, 3 Jahren, war das noch ARD, ZDF, egal, irgendwer hat die Rennen übertragen und auf einmal, die Medaillen sind nicht mehr da, die Platzierungen sind nicht mehr da und auf einmal sehe ich im ORF läuft Biathlon und bei uns auf den deutschen Kanälen nicht.
Das ist manchmal sehr hart, auch für die Sportler und
ja,
ich bezweifle, ob das der richtige Weg ist.
Ja, ja, natürlich, das ist, aber da sieht man dann mal, wie brutal das eigentlich ist, weil die Medaillen fallen weg und zack, wirst du auch nicht mehr übertragen.
Ja, ist ein, leider ein sehr hartes Geschäft, ja.
Zu was Positivem. Du hast ja selbst gesagt, die Rolle als Fahnenträger bei der Schlussfeier war nochmal was ganz Besonderes für dich. Warum?
Weil auch dieser Moment natürlich einfach meine ganze Karriere beschreibt. Mhm. Das war nicht nur ein Moment, dem mir zuteil wurde, weil ich erfolgreich in Tokio war, sondern natürlich auch, weil ich, glaube ich, viel einfach für mein Land getan habe. Und das war so ein bisschen der Dank für das, was ich einfach 25 Jahre lang erarbeitet habe und was ich mir an Blut und Wasser rausgeschwitzt habe. Und das war einfach, wie gesagt, ein Moment, diese Fahne zu tragen, diesen Stolz zu haben, dort für sein Vaterland in das Stadion einzutragen, hört sich jetzt sehr theatralisch an, aber es ist tatsächlich, war ein ganz, ganz großer Moment und ich habe da sehr, sehr viel Dankbarkeit verspürt und war einfach sehr stolz, dass ich das so erleben durfte.
Toll. Wie viel Kontakt hast du jetzt noch zu deinen 3 Teamkollegen? Sei da nicht mehr zusammen täglich trainiert?
Noch immer mal wieder eigentlich. Okay. Also wir haben ja noch so immer noch so eine lustige Gruppe hier bei WhatsApp. Mhm. Da bin ich immer noch involviert und ja, auch ich werde immer mal wieder auch um Rat gefragt, um Meinung gefragt und das macht mich wiederum auch natürlich sehr, sehr stolz und froh, dass da immer noch irgendwo Ansprechpartner sein kann. Und
wer ist denn dein Ersatz, oder dein Ersatzmann ist falsch, wer ist denn jetzt neuer
Vierter? Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, die ja noch ganz offen ist, weil es bei uns schon so ist. Natürlich gibt es diesen Vierer, aber jeder Einzelne muss sich erstmal qualifizieren.
Mhm. Okay.
Das heißt, erst nach den Qualis wird dann überhaupt geguckt, wer hat das Potenzial, in diesem Vierer zu sitzen, wer könnte nachrutschen. Dann wird es mit sicherlich 1 oder 2 Varianten geben, die getestet werden und dementsprechend wird dann das Boot neu besetzt.
Okay.
Aber wie gesagt, auch das ist für mich sehr, sehr spannend und daher will ich natürlich auch so ein bisschen dranbleiben und Teil des Ganzen bleiben und das vielleicht auch ein bisschen fachmännisch mit beurteilen.
Das war jetzt eine schöne Überleitung und zwar, was hast denn du jetzt für deine Zukunft geplant? Ist der Trainerjob vielleicht was für dich oder du gehst ein bisschen in diese technische Materie mehr mit rein, was so Bootsbau und die ganzen Sachen angeht?
Ich habe viele interessante Sachen gestartet. Eigentlich habe wirklich in jede Tür, die sich geöffnet hat, irgendwie meinen Fuß reingestellt, weil ich einfach auch mich selber ausprobieren wollte. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend noch nie ein Praktikum gemacht, weil ich immer in irgendwelchen Trainingslagern unterwegs war. Das heißt, ich habe auch da gar keine Erfahrung sammeln können.
Du bist Berufssoldat,
oder? Ich bin Berufssoldat geworden, genau. Das ist der erste Punkt. Ich bin da sehr froh, dass ich einer der ganz, ganz wenigen Auserwählten war, die bei der Berufsbundeswehr jetzt bleiben dürfen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sicherheit für meine Familie.
Ist das nicht normal als Profisportler?
Nein, wir sind alles Zeitsoldaten. Wir werden eigentlich immer nur 1 bis 2 Jahre weiterverpflichtet, je nach Leistung. Und wenn man dann quasi seine Karriere beendet, dann muss man natürlich gucken, was man sonst noch macht. Und es gibt, ich glaube, 1 oder 2 im Jahr aus ganz Deutschland, die dann als Berufssoldaten übernommen werden können.
Ach Gott.
Und deswegen war ich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich da diese Sicherheit bekommen habe, weil es natürlich als Familienvater für meine Familie erstmal ganz wichtig war,
ja, natürlich.
Was passiert danach.
Gehen und deswegen so viele vielleicht auch zur Polizei dann?
Das ist auch ein Punkt, natürlich, weil da sind sie dann verbeamtet und da ist okay. Der Weg klar, der danach weiter passiert. Das hat alles für und wieder Vor- und Nachteile, aber vielleicht für mich war es einfach eine großartige Möglichkeit, auch eine Absicherung für meine Familie zu haben und auch da gibt's ganz interessante Perspektiven. Aber um deine Frage zu beantworten, Trainer ist erstmal nicht in Aussicht.
Okay, warum nicht?
Ja, weil ich wirklich einfach raus möchte, einfach aus diesem System, wo ich jetzt 25 Jahre drin gesteckt habe und ich habe einfach...
Aber ist nicht ganz ausgeschlossen.
Ich würde es nicht ganz für die Zukunft ausschließen, aber aktuell will ich einfach mal Neues probieren. Ich will mich auch neu sortieren, einfach auch Neues kennenlernen. Und der Trainer ist mir einfach zu sehr die gleiche Struktur, in der ich jetzt eigentlich 25 Jahre lang drin gesteckt habe. Ich würde schon gerne nah am Sport bleiben. Es gibt da auch viele gute Perspektiven, die sich gerade so auftun, um nah dran zu bleiben, vielleicht auch im Fernsehbusiness weiter präsent zu sein, um da wirklich auch meine Expertise weiter anwenden zu können. Also es gibt viele Ideen, die werden jetzt immer mehr und es wird sich in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend gestalten, was dann tatsächlich passiert und was nicht.
Okay, ja, dann sind wir mal gespannt. Wie sieht's mit deinem Abtrainieren aus? Bist du damit schon fertig oder?
Das ist ein ganz kompliziertes Thema. Fertig sein, ich glaube, das hat man mir prognostiziert, das wird erst so in 2 Jahren maximal
oder
Erfolg sein.
Oder wie die Aline, du fängst einfach gar nicht an,
genau,
sondern hörst
also,
einfach
das
auf.
Das ist echt schwierig. Weil
und hofft, dass das Herz es mitmacht.
Ja, genau. Also mein Arzt hat mir wirklich sehr, sehr dringend empfohlen, das zu machen, weil mein Herz natürlich gerade aufgrund der Belastungsintensität, die meine Sportart und meine Disziplin mit sich bringt, schon auch sehr, sehr großes Herz bei mir entwickelt hat. Und was schon wichtig ist, dass man das einfach nachbetreut, sage ich mal. Das Problem, was ich habe, ist tatsächlich, ich muss das erstmal lernen. Also ich hatte früher ganz klar, um 8 Uhr bin ich aus dem Haus gegangen, um Sport zu treiben und im Moment habe ich so viele andere Termine, dass ich am Ende des Tages dann merke, oh, jetzt hast du schon wieder keinen Sport gemacht und ich habe jetzt tatsächlich mir vorgenommen und gelernt oder muss lernen, dass ich mir Sport in den Kalender schreibe. Um wirklich mein Zeitfenster am Tag zu haben, wo ich dann was für mich mache. Ja. Und das muss ich jetzt lernen, da bin ich gerade dabei und dann hoffe ich, dass ich da irgendwann so einen Rhythmus habe, dass ich auch da sagen kann, das habe ich gepackt.
Ja, was machst du da so an Sport? Was machst du sonst gerne?
Ich mache alles, also wirklich alles. Ich bin sowohl in den Bergen viel unterwegs, im Winter Skifahren, alles was dazugehört. Schwimme viel im Moment, gehe laufen, spiele auch Fußball mit meinen Kumpels. Habe mich jetzt für nächstes Jahr quasi fest auf die Fahne geschrieben. Es gibt einen Sport, an der ich auch groß geworden bin. Das ist Kanu Polo, nennt sich das. Das ist quasi Wasserball auf dem Wasser. Auch als Teamsportart und natürlich trotzdem sehr nah an meiner Hauptsportart, die ich betrieben habe. Und da sind witzigerweise viele von den Jungs dabei, mit denen ich aufgewachsen bin, was ich gerade erwähnt habe. Und das ist so ein Wiederkehren zu den Wurzeln mit meinen alten Kumpels. Und da werden wir nächstes Jahr den Aufstieg in die Bundesliga wagen. Das ist eigentlich eine Truppe, die aus vielen ehemaligen Nationalspielern besteht, die eigentlich nur so ein bisschen Sport treiben wollten.
Ach, stark.
Und aus Versehen sind wir jetzt auf dem Weg in die Bundesliga, was gar nicht so geplant war. Aber es ist natürlich einfach cool, wieder zusammenzukommen mit den alten Kumpels, mit den alten Jungs und da gemeinsam vor allen Dingen Sport zu treiben. Und womit ich wirklich ein Problem habe, ist alleine Sport zu treiben. Ich habe 25 Jahre irgendwie immer Leute bei mir gehabt beim Sport treiben und mir fällt es wirklich schwer, alleine und so in den Kraftraum, alleine in den Wald zu gehen, joggen. Und da ist es schon viel, viel einfacher, wenn man das in der Truppe macht.
Also jetzt quasi wie bei uns alleine auf den Berg gehen, wäre dann auch nichts für dich. Weil da ja so viele auch gerade nach und nach der Profisportkarriere sagen, boah, es tut so gut, mal alleine die Ruhe am Berg oben und einfach mal bei sich sein. Ist dann für dich eigentlich nicht so optimal.
Das schon. Also bei sich sein schon, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich Sport zu treiben, mache ich das lieber in einer Gemeinschaft. Aber
hier aufs Birnhorn laufen auf 2,6 ist schon noch Sport.
Ja gut, aber das gut, sowas würde ich dann tatsächlich auch wieder zu zweit machen. Also wenn ich jetzt eine Tour gehe oder im Winter oder sowas, das ja, da bin ich immer lieber in einer Gruppe zugange als alleine. Aber ich mag auch die Momente für mich, das kann ich schon so sagen.
Du sagst ja auch, du findest es wichtig, dass Kinder Mannschaftssport machen.
Ja, absolut, ja.
Okay, also damit sie einfach auch das Bein, also miteinander und aufeinander aufpassen und auch mal zurückstecken oder Kompromisse eingehen lernen.
Es geht einfach auch darum zu lernen, Teil eines Ganzen zu sein. Vielleicht nicht nur sich immer im Vordergrund zu sehen, sondern auch anderen zu helfen vielleicht in bestimmten Situationen, auch damit zurechtzukommen, dass man darauf hören muss, was andere einem sagen, aber trotzdem irgendwo als Gefüge weiterkommen möchte. Und ich glaube, dass der Mannschaftssport einfach am Anfang zumindest viel, viel mehr lehren kann, als wenn ich gleich eine Individualsportart betreibe. Sicherlich.
Also ich fand den Doppel im Tennis immer ganz furchtbar.
Ja gut, das würde ich jetzt nicht als Mannschaftssportart Nummer 1 bezeichnen, aber auch da geht es natürlich darum, miteinander aufzukommen.
Ich wäre immer froh, wenn ich alleine zuständig war, entweder für den Erfolg oder für die Niederlage.
Siehst du, und das ist glaube ich das, was man lernen muss.
Hätte ich vielleicht früher als Kind meine Mannschaftssportart gesollt. Okay, ja, noch zum Abschluss, letzte Frage. Du beschäftigst, habe ich gesehen, dich ja auch mit dem Thema Ernährung.
Ja.
Bisschen intensiver neuerdings. Wie ernährt ihr euch denn zu Hause? Ernährst du dich vegetarisch oder vegan? Oder schaust du, dass ihr extrem viel Gemüse esst? Oder sagst du, es ist auch viel eine Kopfsache und man darf auch ruhig mal was Süßes essen? Hauptsache, man lernt die Lebensmittel wertschätzen? Oder worauf achtest du bei Ernährung?
Es geht genau in die Richtung. Also ich glaube, man darf nichts verteufeln oder man sollte nichts verteufeln. Man muss sich einfach bewusst ernähren, das heißt man sollte sich bewusst ernähren. Wir versuchen einfach wirklich viel frische Nahrung, viel regional zu kochen. Auch da war ein großes Thema eine Zeit lang, essen wir noch weiter Fleisch? Wie viel Fleisch essen wir? Wir haben uns da schon stark reduziert, essen aber immer noch gerne Fleisch, weil wir einfach finden, das gehört zu einer guten Ernährung, zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Man muss halt für sich irgendwie feststellen, in welchem Rahmen sich das alles bewegt und was möchte ich für mich präferieren, was möchte ich im Vordergrund stellen. Und wie gesagt, wir versuchen auch wirklich viel Dinge aus unserem Garten zu nehmen.
Okay.
Das heißt, wirklich auch sehr, sehr regional. Und,
ja, was baust du an bei dem Garten? Oder
alles.
Ihr?
Wir versuchen alles. Also,
okay, toll.
An Gemüse und Obst haben wir fast alles, was es so gibt, glaube ich. Und da lernt man natürlich auch wiederum saisonal zu kochen.
Ja, natürlich.
Dass man da auch quasi energetisch und fair denkt. Und ja, das versuchen wir eigentlich tagtäglich auch unseren Kindern vor allen Dingen beizubringen und vorzuleben. Und wie ich finde, klappt das ganz gut. Und weil du es gerade ansprichst, Ernährung, wie gesagt, ist ein großes Thema bei mir. Es ging jetzt so weit, gerade auch bei Kindern, dass wir immer mehr festgestellt haben, auch dass Familien gar nicht mehr so den Ehrgeiz haben, auch saisonal und regional zu kochen und auch wirklich für ihre Kinder Pausenbrote und so weiter sind da Themen, die da auch nicht mehr so präsent sind, wie sie sein sollten. Und auch da ist eine Tür, die ich mir gerade versuche zu erschließen, ist wirklich auch in die Branche einzutreten. Habe dann eine GmbH gegründet und versuche auch in dem Bereich natürlich auch mich weiterzuentwickeln, aber auch was für die Gesellschaft wiederum zu tun, dass sie da vielleicht ein paar Ideen und ein paar Produkte und Sachen vorleben kann, die man machen kann.
Ja toll, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was da dann jetzt passiert bei denen in der Zukunft und... Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung hier bei euch.
Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und wünsche dir alles Gute bis dahin.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.